Gut, mein Thema heute, was ich habe, heißt, deine Geschichte zählt. Und ich habe das mal auf Facebook gesehen, da hatte jemand immer so ein, wie nennt man das, irgendwie so immer so ein Spruch, deine Geschichte zählt, und dann hat er immer was Geistreiches da reingeschrieben. Und wir alle wollen ja irgendwie wichtig sein, denke ich mir so, oder etwas bewirken. Wir wollen gesehen werden, wenn wir da Instagram gucken, wenn wir Facebook gucken. Man will gesehen werden, man will ja nicht umsonst gelebt haben. So, manchmal ist es so, dass wir wichtig sind und merken es gar nicht. Und ich möchte gerne darüber sprechen, welche Menschen gebraucht Gott denn? Gebraucht er jeden? Ist das so? Und ich werde manchmal gefragt, wie ist das denn bei dir so passiert mit der Beratungspraxis? Wie hast du sowas hingekriegt? Und da steckt natürlich eine Geschichte hinter. Ja, sonst wäre das nicht entstanden. Und Menschen hören gerne Geschichten, die echt sind. Da hört man gerne zu. Und eine Geschichte, die man selbst erlebt hat, die zählt, weil sie interessant ist, weil man davon lernen kann. Wenn wir Heiligabend so zusammensitzen, dann kommt das schon mal vor, dass die Kinder dann fragen, Oma, erzähl doch mal von deiner Flucht. Oma hat was zu erzählen, Opa hat auch was zu erzählen. Und unsere Kinder hören gerne diese Geschichten. Und bei all dem, was wir erlebt haben, müssen wir uns bewusst machen, dass da Gott hintersteckt, ja, wenn wir ihm unser Leben gegeben haben. Und Gott hat dich und mich erwählt, um Geschichte zu schreiben, und möchte uns ermutigen, dass jeder von euch einfach mal darüber nachdenkt, was ist denn da für eine Geschichte in meinem Leben? Hol die doch mal hervor. Ja? Was würdet ihr sagen? Welche Menschen gebraucht Gott? Habt ihr da eine Idee? Was sind das für Menschen? Sind die besonders? Haben die viel Geld? Ja, Anja? Die Unperfekten. Ja, okay. Die offen sind für ihn, ja, Martina? Die wissen, dass sie ihn brauchen, ja. Ihr seid ja schon richtig gut. Ja, wir denken manchmal, Gott gebraucht die Professionellen, die Intellektuellen. Das sind die, Gott gebraucht die, die diszipliniert sind, die keine Probleme mehr haben, die alles im Griff haben. Ja? Und manchmal denken wir, Gott gebraucht immer die anderen, aber mich nicht, weil ich so viele Schwächen habe, weil ich manches nicht so schnell begreife wie andere oder. Ja? Aber Gott gebraucht diejenigen, die sich zur Verfügung stellen. Wenn wir die Bibel genau lesen, dann sehen wir, dass Gott immer auch einfache Menschen gebraucht hat. Menschen, so wie du und ich, mit Fehlern, mit Schwächen. Und ich möchte euch Menschen vorstellen, die ganz einfach waren und die Gott vor 2000 Jahren gebraucht hat. Und diese Menschen, davon leben wir heute immer noch, von dem, was sie getan haben. Und sie geben uns immer noch Orientierung für unser Leben. Und wie gesagt, Gott möchte durch uns Geschichte schreiben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ihn erleben. Nicht, dass wir Wissen im Kopf haben, sondern dass wir ihn erleben. Und je mehr wir uns Gott hingeben, das ist jetzt ganz wichtig, je mehr wir uns Gott hingeben, desto mehr kann er mit uns Geschichte schreiben. Ich weiß nicht, was ihr so für Bilder im Kopf habt, wenn ihr das Wort hört, hingeben. Ich denke da immer an meine Kindheit. Ich hatte früher so ganz dicke, lange Haare, und samstags war Badetag. Das war bei uns immer nur samstags. Und früher gab es bei uns jetzt noch keine Dusche. Wir waren 6 Personen, dann ging der erste in die Badewanne und der zweite und so weiter. Und Haare waschen, ach, das war der Horror. Meine Mutter hat mich dann immer so untergetaucht und dann Schaum im Gesicht und dann Wasser in den Ohren und fürchterlich, das war ein Palaver, ein Geschrei. Und ich habe mir gesagt, bei meinen Kindern, das passiert ihnen nicht. Und wir hatten, als die Kinder klein waren, auch nur eine Badewanne. Und das war so schön zu sehen. Sie lagen da ganz ruhig, den Kopf in Mamas Hand. Und die wussten ganz genau, da wird kein Tropfen in mein Auge fallen, da wird auch nichts in die Ohren fallen, kommen. Ganz ruhig, dachte ich, ja, so sieht Hingabe aus. Ich vertraue mich jetzt an. Mama macht das schon richtig, ja. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich meine, ihr kennt nur Dusche, ne? Aber das war für uns früher der Horror pur. Und bei jedem Leid, was wir durchgehen, bei jedem Leid kommt eine Geschichte heraus. Ja, das Gute beim Leid, so blöd das auch sein mag, aber entwickeln wir Antworten, wir entwickeln etwas, was wir später anderen weitergeben. Und das ist ein Unterschied, wenn du Leid erlebt hast, da durchgegangen bist, du hast Antworten und nicht Antworten aus dem Internet. Das ist ein riesen Unterschied. Ja. Wir kämpfen im Moment so ein bisschen mit dem Wort Leidenschaft. Wir wollen eine leidenschaftliche Gemeinde haben. Leiden schafft etwas. Also wenn du Angst hast vor Leid, dann kannst du auch keine Leidenschaft entwickeln. Aber wer sagt, ich bin bereit zu leiden für Christus, wer leidet, der schafft etwas. Dann entsteht Leidenschaft. Ja? Egal wie alt wir sind, Gott kann mit jedem von uns Geschichte schreiben. Mose war 80 Jahre, als Gott ihn berief und mit ihm Geschichte geschrieben hat. Kennt irgendjemand eine Bibelstelle, wo es um Rente geht? Ne? Es gibt in der Bibel keine Rente. Also da, ich habe schon zum Burkhard gesagt, ist es so, dass man mit 65 dann Gott nicht mehr dienen kann? Das kann gar nicht sein. Ja? Kaleb war 80 Jahre, wo er sagt, oh, ich bin noch voller Energie, Herr, ich will da noch Land haben und so weiter. Es gibt auch kein zu jung, deshalb sind mir die Kinder ganz wichtig. Ich werde das heute noch ein bisschen mehrfach betonen. David war Teenie und Gott hat ihn ganz früh gebraucht. Er besiegt Goliath und dann erst begann seine richtige Geschichte. Also es gibt in der Bibel kein zu jung und kein zu alt. Und wie gesagt, in dem Moment, wirklich in dem Moment, wo du dich Gott ganz auslieferst, ganz, fängt an, dein Leben sich zu bewegen. Dann passiert was. Nicht im Kopf, sondern im Herzen. Und ich möchte uns ermutigen, auch Biografien zu lesen. Gerade Biografien oder biblische Geschichten sollen uns helfen zu erkennen, was muss ich wann tun, damit Gott mich gebrauchen kann. An den Biografien können wir sehen, welche Menschen hat Gott gebraucht? Welche Haltung hatten sie? Welche Ängste mussten sie überwinden? Ja, welche Talente hatten sie von Gott bekommen? Ja, also nochmal, die Voraussetzung ist Hingabe und Gehorsam. Und jetzt kommt, es gibt so viele Menschen in der Bibel, die Gott gebraucht hat, und da steht nicht ihr Name drin. Ihr Name wird nicht genannt. Und die möchte ich uns heute mal vorstellen. Diese Menschen waren im Hintergrund und waren so wichtig für das Reich Gottes. Und wir kennen diesen Namen nicht und trotzdem haben sie Geschichte gemacht. Und vielleicht denkst du auch heute Morgen, ach, ich bin doch nur im Hintergrund. Was mache ich denn schon? Aber gerade die Hintergrundarbeit, die sieht Gott. Also Gott sieht Menschen, deren Namen nicht erwähnt sind. Er sieht Menschen, die nicht auf Facebook sind. Er sieht Menschen, die noch nie in der Zeitung gestanden haben, die vielleicht auch noch nie eingeladen worden sind, zu sprechen irgendwo. Interessant ist, dass für Gott, das haben wir eben noch gesungen, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, der Name hat eine unheimliche Bedeutung in der Bibel. Bevor Gott jemanden gebraucht hat, hat er oft den Namen verändert. Habt ihr eine Idee, bei wem das so ist? Petrus. Wie hieß er vorher? Simon. Simon, du sollst Petrus heißen. Wisst ihr noch jemand? Abraham. Noch jemand? Paulus. Genau, Saulus, Paulus. Israel, Jakob. Ja. Und ich habe ja immer gesagt, ich bin ja nicht so ein Gefühlsmensch. Ich bin ein Herzensmensch, aber nicht so Gefühlsmensch. Und ich habe immer gesagt, wenn auch 1.000 fallen zu meiner Rechten und 10.000 zu meiner Linken, es wird mich nicht treffen. Es gibt ja so diese Situation, dass man in der Gegenwart Gottes einfach so umkippt. Habt ihr bestimmt schon mal irgendwo erlebt, so im Geist. Und ich habe immer gesagt, wenn ich mal im Geist umkippe, dann wisst ihr, das ist von Gott, weil das würde ich nicht. So manche lassen sich ja auch gerne fallen. Und dann waren wir bei Pastoren und da wurden die Pastoren nach vorne gebeten und es sollte für sie gebetet werden. Und ich stand da vorne und da waren noch 5 Pastoren neben mir, also wo der Pastor gerade für gebetet hatte, das ging so zack, zack, zack und ich stand dann da. Und die Kraft Gottes war so stark da und ich konnte mich nicht mehr halten. Und ich dachte, ich muss diesen Pastor noch mitkriegen, wie der für mich betet. Das wollte ich unbedingt noch. Ich habe mich wirklich zusammengerissen. Und dann kam er und betete für mich und dann wusch, bin ich umgekippt in der Kraft Gottes. Ich habe sowas also nur alleine erlebt, nicht in der Öffentlichkeit. Und dann lag ich auf dem Boden und dann sprach Gott zu mir und sagt, nur ein Satz, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich dachte, ist das jetzt prickelnd? Aber dann habe ich es verstanden. Meine Mutter hat mich immer dumme Göre, Idioten, Blödmann, Flittchen und so weiter gerufen. Und in diesem Geist umkippen, in meinem Unterbewusstsein, Gott hat gesagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und ich heiße ja in Wirklichkeit Henrike. Und es hat mir immer wehgetan, wenn die Leute Henrike mich gerufen haben. Das hat mich immer an meine Kindheit erinnert. Aber seitdem ist dieser Schmerz weg. Gott hat mich bei meinem Namen gerufen. Und es ist egal, wie deine Kindheit ist oder so weiter. Gott hat dich bei deinem Namen gerufen. Aber wenn dein Name nicht erwähnt wird, Gott sieht dich trotzdem. Bin gespannt, wie unser Enkel heißen wird in Kürze. Also es gibt Menschen in der Bibel, die Helden waren, obwohl sie nicht mit Namen genannt werden. Und für Gott spielt es keine Rolle, dass dieser Name genannt wird. Und ich möchte euch einige Beispiele nennen von Menschen im Hintergrund, die entscheidend waren, ohne dass ihr Name genannt wurde. Genau. Richter 9, Vers 50. Ich lese es euch vor. Dann zog Abimelech nach Thebez, belagerte die Stadt und nahm sie ein. Mitten in der Stadt aber war eine starke Burg. Dorthin flohen alle Männer und Frauen und alle Herren der Stadt. Sie schlossen hinter sich zu und stiegen auf das Dach der Burg. Abimelech rückte an die Burg heran und eröffnete den Kampf gegen sie. Als er sich dem Burgtor näherte, um es in Brand zu stecken, warf eine Frau Abimelech einen Mühlstein auf den Kopf und zerschmetterte ihm den Schädel. Schaut euch mal den Mühlstein an, ja? Und ich habe mir so gedacht, diese Frau wird ihr Leben lang diese Geschichte erzählen. Ihren Enkelkindern, vielleicht zu Heiligabend. Und dann habe ich diesen Mühlstein genommen und dann wumm. Diese Frau war eine Heldin. Die war wach, die war mutig, ja, die war entschlossen, die war stark. Ich frage mich, wie hat die das hingekriegt, so ein Ding? Ich weiß nicht, waren die kleiner früher? Ich weiß es nicht. Aber die hat eine Geschichte. Jedes Mal ihren Enkelkindern. Oma, erzähl die Geschichte vom Mühlstein, ja? Eine weitere Geschichte, Naemans Heilung vom Aussatz. 2. Könige 5, Vers 2. Nun hatten die Aramäer bei einem Streifzug ein junges Mädchen aus dem Land Israel verschleppt. Es war in den Dienst der Frau Naemans gekommen. Er sagte zu seiner Herrin, wäre mein Herr doch bei dem Propheten in Samaria, er würde seinen Aussatz heilen. Naeman ging zu seinem Herrn und meldete ihm, das und das hat das Mädchen aus Israel gesagt. Das Mädchen, nur das Mädchen. Gott hat mit einem jungen Mädchen Geschichte geschrieben. Sie war eine verschleppte Sklavin, ohne Papa und Mama. Sie hätte traumatisiert sein können, sie hätte ganz schüchtern sein können und sagen können, das ist zu hoch für mich, ich halte mal lieber meinen Mund. Ja, aber sie wird initiativ. sodass der Feldherr geheilt wird. Ein kleines Mädchen rettet dem Feldherrn das Leben. Nur ein Mädchen. Eine weitere Geschichte. Haben wir das? Ja? Okay, die Speisung der 5000. Johannes 6, Vers 8. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm: Hier ist ein kleiner Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagt: Lass die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sich, es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, sprach das Dankgebet und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Ein kleiner Junge, seinen Namen kennen wir nicht. Er bietet Fisch und Brote an. Also der Junge konnte schon mal teilen. Das ist ja heute auch nicht mehr selbstverständlich, ne? Der konnte teilen. Und durch diese Brote konnten 5000 Menschen versorgt werden. Könnt ihr euch vorstellen, wenn der Enkelkinder hat, der wird sagen, und da waren 5000 Menschen, die habe ich gefüttert. Ja, jedes Jahr werden es dann mehr. Wahrscheinlich werden die Fische immer größer. Und dann habe ich 10.000 Menschen versorgt, was weiß ich. Immer mehr. Ja, so wie das so eben bei Fischen so ist. Und auch, vielleicht hat er eine Fischerei gegründet oder eine Bäckerei oder sowas. Der Mann hat eine Geschichte. Der Junge hat eine Geschichte. Die kann ihm keiner wegnehmen. Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hat geteilt. Apostelgeschichte 9, Vers 25, da wollten sie Paulus umbringen. Und Gott spricht hier vorher zu einem Jungen, der gehorcht und rettet das Leben von Paulus. Apostelgeschichte 23, Vers 13. Hast du schon? Okay. An dieser Verschwörung waren mehr als 40 Männer beteiligt. Sie gingen zu den hohen Priestern und den Ältesten und sagten: Wir haben mit einem heiligen Eid geschworen, nichts zu essen, bis wir Paulus getötet haben. Geht also jetzt zusammen mit dem Hohen Rat zum Obersten und bittet ihn, Paulus zu euch herunterzuführen, da ihr den Fall noch genauer untersuchen wollt. Wir aber halten uns bereit, um ihn, noch bevor er hierher kommt, umzubringen. Der Sohn der Schwester des Paulus erfuhr jedoch von dem Anschlag. Er ging in die Kaserne und verständigte Paulus. Paulus ließ einen der Hauptleute rufen und sagte: Bringt diesen jungen Mann zum Obersten, denn er hat ihm etwas zu melden. Wieder ein kleiner Junge. Erstmal Unbekannte retten Paulus, indem sie ihn über einen Korb über die Stadtmauer herunterlassen. Und der Neffe von Paulus wird hier von Gott gebraucht. Der Neffe wird zu einem Helfer Gottes. Er hätte genauso wie das kleine Mädchen eingeschüchtert sein können und sagen: Oh nee, das ist was für Große. Ich schweig lieber. Ich bin doch zu klein. Was kann ich denn schon bewirken, wenn ich was sage? Wer glaubt mir denn? Er hätte auch sagen können: Ach, ich bete lieber, dass Gott jemanden schickt, wie wir Christen das immer gerne so machen. Nein, er geht selber. Ja. Und das ist das, was ich uns heute Morgen wirklich geben möchte. Wir müssen glauben, dass Gott unsere Kinder gebraucht. Ja? Das ist nicht nur was für Erwachsene. Ja? Gott wartet auf diese Kinder, und hier gibt es mehr Kinder in Campen als nur das, was wir haben. Deshalb sind wir mitverantwortlich für diese Kinder, die hier sind. Egal, wo du hilfst, wo du etwas leist, verschenkst, ein Seil hältst wie diese Männer, die Bibel sagt, dass wir sogar wegen einem Glas Wasser, was wir jemandem weitergeben, belohnt werden. Die Amelie, die hat jeden Sonntag, versorgt sie die Lobpreissänger mit Wasser. Amelie, da wartet ein großer Lohn auf dich im Himmel. Das hast du schon mal sicher. Ja? Also allein, wenn wir Wasser jemandem geben, wir werden dafür belohnt. Gott sieht jeden Handgriff, den wir tun. Und wir dürfen das nicht unterschätzen. Wir mögen vielleicht niemals öffentlich irgendwo gesehen werden, aber Gott hat dich bei deinem Namen gerufen und er weiß alles, was du tust. Alles. Ein namenloser Held hat geholfen, dass Gott Geschichte schreiben konnte. Und wir sehen an diesen Geschichten, wie wichtig jeder Einzelne ist. Was wäre denn passiert, wenn dieses kleine Mädchen nichts gesagt hätte? Wäre Naaman dann gestorben? Das habe ich mich ernsthaft gefragt. Was wäre passiert, wenn der kleine Junge, so typisch Teenie, seine Brote vergessen hätte? So typisch Teenie, habe ich vergessen. Mein Butterbrot. Mama muss hinterherkommen. Ne? Zur Schule Butterbrot hinterherbringen. Zig Menschen wurden durch diese Geschichte bis heute im Glauben gestärkt und ermutigt. Was wäre, wenn der Junge, der Schwester von Paulus, wenn der nichts unternommen hätte und Paulus wäre gestorben, wäre das Evangelium nicht nach Asien gekommen? Soweit müssen wir mal denken. Dieser Junge war ein ganz wichtiger Segen. Jeder, der spricht, der weitergibt, was wichtig ist, kann Geschichte schreiben. Es geht darum, dass wir bereit sind zu handeln. Ich weiß noch, vor Jahren, als unsere Kinder noch klein waren, sollte ich an der Blase operiert werden. Und der Arzt hatte mir Cortison und Antibiotika gegeben, so eine Therapie. Und er sagte, Frau Seidlitz, wenn das nicht hilft, müssen wir Sie operieren. Und wir waren im Gottesdienst und da war dann, Abendmahl wurde verteilt und der Heilige Geist sprach zu mir und sagte, ich bin der Herr, dein Gott, der dich heilt. Ja, dachte ich, zum Abendmahl passt das ja schon, dass man sowas bekommt, so Gedanken. War aber unsicher. Ich sage, ist das von Gott? In dem Moment, wo ich mich hinterfragte, wurde von der Lobpreisgruppe das Lied angesungen, ich bin der Herr, dein Gott, dein Arzt, der dich heilt. Ach, dachte ich, passt schon gut zusammen. Und dann kam mein Sohn Timon aus der Kinderstunde und sagt, guck mal Mama, was ich für dich gemalt habe. Da war ein Bild, ich bin der Herr, dein Gott, dein Arzt, der dich heilt. Und da wusste ich, okay, Gott heilt mich. Und das hat er auch getan. Nur weil diese Menschen klein sind, heißt es nicht, dass sie keine Auswirkungen haben. Ja? Es kann sein, dass Gott sie ganz, ganz groß gebraucht, ohne dass sie es merken. Ich möchte euch jetzt jemanden vorstellen mit Namen. Jemand, der ganz klein angefangen hat, aber Gott hat sein Herz gesehen. Und weil er ein weiches Herz hatte, ein Dienerherz, hat Gott ihn befördert durch seine Bereitschaft des Dienens. Und das ist Philippus. Schaut erstmal links, Apostelgeschichte 6, Vers 2. Da riefen die 12 die ganze Schar der Jünger zusammen und erklärten, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und uns dem Dienst den Tischen widmen. Brüder, wählt aus eurer Mitte 7 Männer von gutem Ruf und voll Geist und voll Weisheit. Ihnen werden wir diese Aufgabe übertragen. Wir aber wollen beim Gebet und beim Dienst am Wort bleiben. Der Vorschlag fand den Beifall der ganzen Gemeinde und sie wählten Stephanus, einen Mann erfüllt vom Glauben und vom Heiligen Geist, ferner Philippus und Prochorus, Nikanor und Timon Parmenas, ist das richtig gesprochen, und Nikolaus, einen Proselyten aus Antiochia. Erstmal soweit. Hier wird jemand mit Namen genannt und diesen Namen kennen wir. Philippus ist bereit zu dienen. Er ist sogar bereit, den Küchendienst, den Bewirtungsdienst zu machen. Er kümmerte sich um Versorgung der Witwen. Der hat Geschirr gewaschen, Spülmaschine ausgeräumt, Tische gedeckt und so weiter. Darf ich mal fragen, wer von euch macht den Küchendienst hier? Wer würde mal aufstehen? Ich mache den Küchendienst, Bewirtungsdienst. Wer macht mit? Ja, Jörn, du auch. Bewirtungsdienst, guckt euch das mal an. Regelmäßig machen sie, aber ich glaube, das sind noch mehr. Nicht mogeln. Ja? Das hat Philippus auch getan. Er war sich nicht zu schade, das zu machen. Was war die Frucht seiner Arbeit? So, und das kommt jetzt rechts. Apostelgeschichte 21, Vers 8. Am folgenden Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea. Wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den 7 war, und blieben bei ihm. Er war später Evangelist. Viele, viele Jahre später, viele, viele Jahre, hat Gott ihn zum Evangelisten berufen. Vorher hat er das Brot des Lebens den Witwen verteilt aus einem demütigen Herzen. Er war bereit, einen einfachen Dienst für Gott zu tun. Und er wuchs während dieses Dienstes zu einem Mann Gottes heran, den Gott zu einem Evangelisten benutzt hat. Gott hat viele Zeichen und Wunder durch ihn getan. Warum? Weil er bereit war zu dienen. Und es gibt Christen, die wollen immer groß rauskommen. Die wollen immer sofort predigen. Ich habe schon viele Anfragen hier gekriegt, dass man hier predigen wollte. Und dann habe ich bei einem mal Nein gesagt. Der ging ab wie eine Rakete. Oh, dachte ich, war wohl eine gute Entscheidung, dass ich das nicht gemacht habe. Ja, also dieses, ich will groß rauskommen, ich will einen großen Dienst haben. Aber wer nicht im Hintergrund gedient hat, der kann keinen großen Dienst haben. Ja? Im Reiche Gottes ist es alles anders als in der Welt. Erst im Verborgenen dienen. Und wer in kleinen Dingen treu ist, der ist auch in größeren Dingen treu. Und ich erlebe das in der Beratungspraxis, es ist sehr, sehr schmerzhaft zu sehen, dass dann Leute kommen, die wirklich, ich sag mal, reich sind, die studiert haben, die intellektuell sind, die, ja, dann fahren die da mit ihrem Mercedes vor und sind wichtig, total wichtig. So kommen sie dann auch so rein, ich bin wichtig. Und dann spricht man mit ihnen und dann merkt man, dann sind sie in der Rente und dann schießen die Tränen raus, weil keiner sie mehr hören will. Das ist ganz schmerzhaft. Wenn du Professor, Doktor sowieso bist oder reich bist, irgendwas, es will mich keiner mehr hören. Warum? Weil keine Geschichte dahinter ist. Es ist keine Geschichte dahinter, es ist nur was im Kopf, aber es ist keine Geschichte dahinter. Wir dürfen nicht auf unsere Ausbildung oder unsere Fähigkeiten setzen. Gott wirkt immer durch Menschen, die sich hingeben und bereit sind zu gehorchen. Durch die kann er wirken. Gott hat gerade das Schwache erwählt, um sich zu verherrlichen. Schwach, natürlich, aber auch kompetent. In 1. Korinther 1, Vers 27, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt hat das Verachtete, hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit es das, was ist, zunichte macht. Schauen wir uns zum Schluss noch Timotheus an. Ich liebe diese Geschichte. 2. Timotheus 1, Vers 5. Paulus spricht da zu Timotheus. Huch, haben wir die nicht? Jetzt haben wir es, okay. 2. Timotheus 1, Vers 3 bis 5. Ich danke Gott, dem ich, wie schon meine Vorfahren, mit reinem Gewissen diene. Unablässig denke ich an dich in meinen Gebeten bei Tag und bei Nacht. Wenn ich mich an deine Tränen erinnere, habe ich Sehnsucht, dich zu sehen, um mich wieder von Herzen freuen zu können. Denn ich denke an deinen aufrichtigen Glauben, der schon in deiner Großmutter Louise und in deiner Mutter Eunike lebendig war und der nun, wie ich weiß, auch in dir lebt. Da sehen wir die Wichtigkeit einer Mutter, die Wichtigkeit einer Großmutter auch, wenn sie lebendigen Glauben hat. Stellt euch vor, diese Frauen wären religiös nur gewesen. Ja? Was wäre dann entstanden aus Timotheus? Und ich wünsche mir, dass mein Enkelkind später sagt, Oma, erzähl deine Geschichten, ich will sie hören. Dass da ein lebendiger Glaube von mir rüberkommt zu meinen Enkelkindern. Gott sieht in das Herz eines jeden Menschen und danach beruft er. Und er kennt die Haltung, die Motivation, die unter uns sind. Ja, er sieht die Bereitschaft, ob jemand bereit ist, sich auszuliefern und sagen, Herr, hier bin ich. Ja, wenn wir die Haltung haben, Herr, ich möchte, dass du verherrlicht wirst durch mein Leben. Ich habe die Anita gebeten, dass sie uns jetzt mal was vorliest. Einige von euch kennen diesen Artikel schon von Ingolf Elzel. Anita, kommst du mal nach vorne? Ingolf Elzel war mein Pastor und er hat uns immer erzogen, dass man von Jesus weitergibt und was das für ein Segen ist.
Guten Morgen auch von meinerseits nochmal. Die Geschichte heißt Mitwirken in Gottes Plan. Spontan erinnere ich mich an ein Zugerlebnis, Hauptbahnhof Hannover. Samstagmittag in einem leeren Sechserabteil. Ein Student setzt sich zu mir. Ich grüße ihn und fragte ihn, wohin geht es? Er sagt, Göttingen. Und ich wusste, ich habe jetzt gut 20 Minuten. Ich fragte ihn, ob er schon mal mit einem Pastor zusammengesessen hat. Er verneinte und ich sagte, wenn Sie mal einem Pastor Fragen stellen möchten, dann mal los. Das Erstaunliche an dieser Begegnung war, dass wir nach etwa 10 Minuten beteten und er sein Leben Christus anvertraute. Ich wagte nicht zu fragen, warum er so schnell auf alles einging. Erst nach dem Gebet hakte ich nach. Und dann kam seine Geschichte. Meine Mutter musste mal einige Monate ins Krankenhaus. Da war ich 8 Jahre alt. Da kam ich zu einer Großtante. Die hat mir 3-mal aus einer Kinderbibel eine Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Als 11-Jähriger hat mir ein Mitschüler in meiner Schulklasse ein kleines Comic-Heftchen gegeben. Da stand drauf, Gott liebt dich, und es war ohne Worte. Ich habe es oft durchgeblättert, denn es lag lange auf meinem Schreibtisch. Als ich anfing zu studieren, kam ich finanziell nicht rum und ich besorgte mir einen Nebenjob in einer Firma. Und der Abteilungsleiter lud mich zu einem Gratis-Hotelessen ein, was man ja als Student gerne mitnimmt. Dort sprach ein Geschäftsmann über ruinierte Lebenswege, die er ging und wie er dann in Christus Halt fand. Gestern Abend hat mich mein Freund, den ich in London besuchte, zu einem Gospelkonzert in eine alte Kirche eingeladen. Und jetzt kommen halt noch Sie.